Stell dir mal vor, dein allergrößtes Sicherheitsnetz, also die eine Sache, auf die du in deinem Leben blind verlässt, wird dir einfach so weggerissen.
Ohne jede Vorwarnung?
Genau, komplett ohne Vorwarnung. Sei es jetzt dein Job, eine bestimmte Person oder einfach diese unerschütterliche Stabilität in deinem Alltag. Du hängst plötzlich völlig in der Schwebe.
Ein absoluter Albtraum eigentlich, oder?
Ja, total. Und genau in diesem Moment des freien Falls, wenn wirklich alle Illusionen von Kontrolle verschwunden sind, siehst du die Realität plötzlich so scharf und ungeschönt wie nie zuvor. Das ist ein zutiefst beängstigender, aber gleichzeitig wohl der transformierendste Zustand, den man überhaupt durchleben kann.
Ja, weil man eben am absoluten Nullpunkt ankommt.
Richtig. Und genau dieser Moment der brutalen Klarheit steht im Zentrum unserer heutigen Quellen. Willkommen zu diesem Deep Dive. Wir schauen uns heute eine wirklich faszinierende, detaillierte Vorlesung von Dr. John Oswald an. Er analysiert darin einen 2700 Jahre alten Text, das sechste Kapitel des biblischen Buches Jesaja. Und unsere Mission heute ist es, diese pure Psychologie dahinter zu entschlüsseln.
Wobei wir da gleich zu Beginn etwas ganz Wichtiges klarstellen sollten.
Unbedingt, ja.
Weil wir es hier natürlich mit einem Text zu tun haben, der von Visionen spricht, von göttlicher Präsenz und von Sünde. Aber wir legen für diese Analyse heute eine ganz bestimmte Linse an. Wir betrachten Dr. Oswalds Notizen völlig neutral als ein literarisches, psychologisches und historisches Dokument.
Also wir klammern theologische Dogmen sozusagen komplett aus.
Exakt. Wir verfolgen hier keine religiösen Ansichten, sondern wir fokussieren uns echt darauf, was dieser Text über die Mechanismen der menschlichen Natur aussagt, über gesellschaftliche Blindheit und den Preis für echte Veränderung. Denn diese Muster, die funktionieren völlig unabhängig davon, woran du persönlich glaubst.
Okay, dann lass uns das mal aufschlüsseln. Um diese Muster zu verstehen, müssen wir uns das Spielfeld im Jahr 739 vor Christus ansehen. Wir haben da ein ehemals geeintes Großreich, das in zwei Hälften zerbrochen ist. Im Norden liegt Israel und im Süden Juda.
Und diese Dynamik ist super wichtig für den ganzen Kontext, ne?
Total. Also Israel im Norden hat wirtschaftlich im Grunde den Jackpot gezogen. Die kontrollieren die wichtigen Handelsrouten nach Ägypten, die haben das fruchtbare Ackerland und eine echt mächtige Armee. Aber Dr. Oswald betont in seiner Analyse, dass Israel in diesem Text von Anfang an als abtrünnig beschrieben wird.
Ja, die haben sich sofort politisch und kulturell vom Süden abgegrenzt. Eigene Kultstätten, goldene Kälber, das volle Programm.
Genau. Und der Süden, Juda, ist das komplette Gegenteil. Das war halt geografisch total isoliert, unwegsames Gelände, wirtschaftlich massiv im Nachteil. Laut den Quellen war das Land primär für den Weinanbau tauglich.
Also keine krasse kommerzielle Macht.
Null. Die waren völlig auf sich allein gestellt. Aber, und das ist jetzt der Punkt, sie hatten etwas anderes. Eine Dynastie von Königen. Und die absolut zentrale Figur dieser Ära ist König Usia.
Usia, ja. Der saß unfassbare 52 Jahre auf dem Thron.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein halbes Jahrhundert.
Ja, für die damalige Zeit ist das eine absolute Ewigkeit. Da waren Kriege und Attentate ja quasi an der Tagesordnung.
Wahnsinn, oder? Und unter ihm erlebt Juda ein echtes goldenes Zeitalter. Es herrscht Stabilität, die Wirtschaft wächst, alle atmen auf. Aber der wahre Grund dafür war eigentlich nur ein geopolitisches Vakuum.
Richtig, weil die Assyrer, das war ja die absolute Supermacht in der Region. Die hatten sich für ein paar Jahrzehnte mit internen Problemen beschäftigt und sich zurückgezogen.
Genau, Juda konnte in Ruhe florieren. Aber während das Volk feiert, schlagen diese Propheten wie Amos und Hosea im Norden ununterbrochen Alarm. Die rufen im Grunde, Leute, seid nicht naiv. Das ist kein goldenes Zeitalter. Das ist nur das letzte Aufbäumen einer tödlichen Krankheit.
Weil die Assyrer eben nicht weg waren. Wir sehen hier so ein klassisches soziologisches Muster. Die Gesellschaft sonnt sich in einer total falschen Sicherheit. Die Gefahr am Horizont ist für jeden sichtbar, aber sie wird systematisch ignoriert.
Weil 745 vor Christus ein neuer Herrscher in Assyrien die Macht übernimmt.
Tiglath-Pileser III. Und der Typ war nicht einfach nur ein König. Das war ein militärisches Genie, der die Kriegsführung komplett revolutioniert hat. Stehende Heere, neue Belagerungstechniken. Und er hat diese Strategie erfunden, ganze Völker massenhaft zu deportieren.
Einfach um Rebellionen direkt im Keim zu ersticken.
Genau. Die Assyrer marschierten wieder auf und sie waren furchteinflößender als je zuvor.
Das ist Das erinnert mich an ein modernes Unternehmen in einem 10-jährigen Bullenmarkt.
Wie meinst du das?
Naja, die Gewinne sprudeln, dicke Boni werden ausgeschüttet, alle klopfen sich auf die Schulter und die Führungsetage ignoriert völlig, dass da am Horizont eine massive technologische Disruption heranrollt.
Ah, ja.
Die ihr ganzes Geschäftsmodell in 3 Jahren komplett obsolet machen wird.
Exakt.
Die Propheten waren damals im Grunde die Analysten, die diese Disruption mathematisch vorhergesagt haben. Aber niemand wollte die Präsentationen sehen, weil die bequeme Gegenwart einfach viel zu verlockend war.
Wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, dieser kollektive blinde Fleck führt uns zum allerersten Satz im 6. Kapitel von Jesaja. Der Satz, der eigentlich Oswalds gesamte Analyse verankert, da steht: Im Todesjahr des Königs Usias sah ich den Herrn.
Das ist ja nicht einfach nur ein Datum.
Nein, überhaupt nicht. Das ist der Dreh- und Angelpunkt menschlicher Erkenntnis. Usia war der Garant für diese 52 Jahre Stabilität. Er war quasi die personifizierte Illusion von menschlicher Kontrolle.
Okay.
Und der Text sagt hier etwas echt Radikales. Wahre Erkenntnis oder Heiligung, wie es in theologischen Texten oft heißt, ist psychologisch erst dann möglich, wenn der irdische König stirbt.
Also wenn die Illusion platzt.
Genau. Solange diese Illusion der Kontrolle intakt ist, solange dieser menschliche König auf dem Thron sitzt, ist einfach niemand bereit, der ungeschönten Realität wirklich ins Auge zu blicken.
Weißt du, Dr. Oswald macht diesen Schockmoment in seiner Vorlesung unfassbar greifbar. Er erzählt ja diese persönliche Geschichte von seinem eigenen Vater.
Oh, die mit dem Autounfall.
Ja, krass, oder? Also das war 1950, lange bevor es ausgeleuchtete Highways gab. Sein Vater fuhr nachts mit dem Auto und plötzlich zieht ein dichter, fast undurchdringlicher Nebel auf. Sichtweite gleich null.
Horror.
Total. Und um überhaupt auf der Straße zu bleiben, orientierte er sich komplett blind an dieser weißen Mittellinie. Er dachte sich halt, solange ich dieser Linie folge, habe ich die Kontrolle, dann bin ich sicher.
Weil das Gehirn sich in Stresssituationen natürlich an die erstbeste Struktur klammert, die Ordnung verspricht, selbst wenn das total trügerisch ist.
Und wie trügerisch das war. Was er durch den Nebel nämlich nicht sehen konnte, die Straße machte eine leichte Kurve. Aber genau auf der Mittellinie, der er da vertraut hat, ragte ein massiver stäherner Brückenpfeiler von so einer alten Eisenbahnüberführung auf.
Wahnsinn.
Er hat ihn erst im allerletzten Sekundenbruchteil gesehen. Der Aufprall war verheerend, der wurde aus dem Auto geschleudert, Rücken gebrochen. Er hat das nur ganz knapp überlebt und das Ding ist, vor diesem Unfall war er ein echter Mann der Routine. Er betete jeden Tag denselben mechanischen Text.
Aber danach?
Danach hatte sich was fundamental verschoben. Als er Wochen später aus dem Krankenhaus kam, sagte er in seinen Gebeten: Danke, dass du mir gezeigt hast, welche Dinge wirklich zählen und welche nicht.
Wow.
Dieser Aufprall hatte alle Nebensächlichkeiten eliminiert. Und König Usias Tod war für Juda genau dieser Brückenpfeiler-Moment. Der Nebel dieser 52-jährigen Stabilität reißt schlagartig auf und die Nation knallt frontal gegen die harte geopolitische Realität.
Ja, und wenn diese irdische Sicherheit wegbricht, richtet sich der Blick fast automatisch auf das, was dahinter liegt. Und das bringt uns direkt in das Innere des Tempels, wo Jesaja seine Vision hat.
Und hier wird es wirklich interessant.
Absolut. Er beschreibt eine göttliche Präsenz, die hoch und erhaben ist. Aber was Dr. Oswald hier analytisch hervorhebt, ist eigentlich das, was im Text fehlt.
Genau. Es gibt überhaupt keine physische Beschreibung von Gott.
Richtig. Kein Gesicht, keine Hände, gar nichts. Alles, was Jesaja beschreiben kann, ist, dass allein der Saum des Gewandes den gesamten Tempel ausfüllt. Und wir reden hier von einem Gebäude, das gut 23 Meter hoch war.
Die Präsenz ist also so gigantisch, dass der Verstand einfach aussteigt. Aber ich werfe das mal hier aktiv ein. Warum fehlt da jede Beschreibung von einem Gesicht? Oswald argumentiert da ja sehr überzeugend, dass wir Menschen von Natur aus unverbesserliche Götzendiener sind, ne?
Ja, wir hassen das Unbekannte. Wir wollen alles kontrollieren und in so kleine, handhabbare Boxen packen.
Genau. Hätte der Text ein Gesicht beschrieben, wir hätten doch sofort Statuen aus Bronze gegossen. Wir versuchen immer, das Transzendente auf ein Maß zu schrumpfen, mit dem wir irgendwie verhandeln können. Mit einer Statue kann man Deals machen. Aber mit einem Gewandsaum, der einen 23-Meter-Raum sprengt, keine Chance. Der Text zwingt uns einfach, diese Unbegreiflichkeit auszuhalten.
Und um diese völlige Unbegreiflichkeit zu unterstreichen, tauchen dann die Seraphim auf. Das Wort bedeutet übersetzt die Brennenden.
Also keine niedlichen Engelchen.
Nee, überhaupt nicht. Das sind feurige, furchteinflößende Wesen mit 6 Flügeln. Und die Anatomie hat hier eine klare psychologische Funktion. 2 Flügel bedecken ihr Gesicht. Das drückt eine tiefe Ehrfurcht aus. Selbst Wesen aus purem Feuer können das Absolute nicht direkt ansehen, ohne sich aufzulösen.
Krass. Und die anderen Flügel?
2 weitere bedecken ihre Füße, was im antiken Kontext oft für den Körper oder die geschaffene Natur steht. Sie schützen sich vor dem alles verzehrenden Licht, weil sie unwürdig sind, in dieser Präsenz zu stehen. Und nur mit den letzten 2 Flügeln fliegen sie, um zu dienen.
Das ist eine Demonstration von absoluter Unterwerfung, oder?
Absolut. Was hier wirklich faszinierend ist, ist, dass diese Intensität in ihrem Ruf gipfelt. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Dr. Oswald lenkt den Blick da auf das hebräische Originalwort für Herrlichkeit, nämlich Kavod.
Kavod, okay.
Wenn wir heute von Herrlichkeit sprechen, denken wir oft an so ein sanftes Leuchten, ne? Etwas Helles, Schwebendes. Aber die etymologische Wurzel von Kavod bedeutet Gewicht, Masse oder Solidität.
Also eine physische Wucht, kein ätherisches Licht.
Exakt. Der Text beschreibt, dass allein durch die Stimmen dieser Wesen die Türschwellen beben und sich der Tempel mit Rauch füllt. Das löst dieses tiefe Mysterium und Ehrfurcht aus. Ähnlich wie Architekten das später in großen Kathedralen gemacht haben, ne? Wo man sich als Mensch plötzlich ganz klein fühlt. Gottes Kavod ist kein sanftes Gefühl. Es ist so massiv, als würde man gegen eine Ziegelmauer rennen.
Ja, und wenn ein Mensch gegen so eine Wand aus purer Realität prallt, was passiert dann? Jesajas Reaktion ist ja kein ehrfürchtiges Staunen. Er bricht in pure Verzweiflung aus. Er sagt sinngemäß, ich vergehe.
Ja, das hebräische Wort bedeutet buchstäblich schmelzen, wie so ein Stück Butter in der Sonne.
Oder wenn wir über diese massive Kraft sprechen, stell dir ein feines Weinglas vor. Das ist das menschliche Ego. Wenn das einer massiven Schallfrequenz ausgesetzt wird, schmilzt es nicht, es zerspringt einfach. Jesajas Selbstverständnis zersplittert in diesem Tempel. Aber warte mal, hier hänge ich an einen Punkt von Oswald fest.
Welcher Punkt?
Jesaja sagt ja, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Warum Lippen? Man denkt doch immer, das Herz ist das Zentrum, oder? Warum sagt er nicht, er hat ein unreines Herz?
Das ist eine super spannende Unterscheidung.
Weil, ich meine, wir können uns innerlich noch so rein und edel fühlen. Wir rationalisieren unsere Fehler ständig weg. Aber unsere Worte, unsere Lippen, das ist der Moment, in dem die Theorie auf die harte Realität trifft.
Genau. Das ist die tatsächliche Ausführung unseres Charakters.
Wenn der Ausdruck unseres Lebens nach außen toxisch oder schmutzig ist, dann entlarvt das letztendlich unser Herz. Und Jesaja ist ein Prophet. Die Lippen sind sein Handwerkszeug. Er erkennt, dass genau das, womit er sich definiert, komplett kaputt ist. Und er identifiziert sich ja auch als Teil einer kaputten Gesellschaft. Er sagt, inmitten eines Volkes von unreinen Lippen.
Er nimmt sich da null aus der Verantwortung. Er ist so verzweifelt, er bittet nicht einmal um Vergebung. So hoffnungslos fühlt er sich. Und dann ergreift Gott die Initiative.
Mit dieser drastischen Szene.
Ja. Ein Seraph fliegt auf ihn zu, aber er nimmt mit einer Zange, weil es so unvorstellbar heiß ist, eine glühende Kohle vom Altar.
Einem Opferaltar, oder?
Genau. Dr. Oswald vermutet, es war der große Opferaltar draußen, an dem rohes Fleisch verbrannt wurde.
Und mit dieser glühenden Kohle berührt der Seraph Jesajas Lippen. Wahnsinn! Das ist halt keine sanfte, esoterische Heilung. Das ist nicht wie so ein Rosenblatt auf der Haut oder ein bisschen Weihwasser. Feuer brennt, das verzehrt und reinigt schmerzhaft. Ein wahrer Neuanfang verlangt oft, dass unser altes Ego richtig schmerzhaft weggebrannt wird.
Es ist extrem drastisch, ja. Aber erst nach dieser Reinigung hört Jesaja dann die Stimme Gottes. Vorher war da nur Rauch und Erdbeben.
Und Gott fragt völlig offen, wen soll ich senden? Kein Befehl, einfach eine Frage in den Raum. Das ist dieser Respekt vor dem freien Willen.
Und Jesaja, dessen Ego gerade in 1000 Teile zersprungen ist, der meldet sich begeistert, hier bin ich, sende mich.
Also, was bedeutet das alles konkret? Jesaja erwartet jetzt wahrscheinlich, der Megaheld zu werden, ne? Er geht raus, startet eine Mega-Church-Bewegung und alle jubeln ihm zu. Aber stattdessen, und das ist der absolute Antiklimax der Geschichte, lautet sein Auftrag: Predige eine Botschaft, die die Herzen der Leute verhärtet. Mach ihre Augen blind und ihre Ohren taub, bis das Land völlig verwüstet ist und nur noch verbrannte Baumstümpfe übrig sind.
Ein furchtbarer Auftrag.
Ja. Warum sollte man jemanden senden, nur um auf taube Ohren zu stoßen? Das macht doch keinen Sinn.
Doch, wenn man die psychologische Dissonanz dahinter versteht. Es geht hier nicht um eine böse Vorherbestimmung zur Verdammnis oder sowas. Es geht darum, dass die ungeschönte Wahrheit eine ohnehin schon arrogante Generation natürlicherweise noch weiter von sich stoßen wird.
Weil die das einfach auch nicht hören wollen?
Genau. Judah fühlte sich sicher. Wenn du da mit der harten Wahrheit kommst, fahren die Abwehrmechanismen hoch. Hätte Jesaja eine weichgespülte Wohlfühlbotschaft gepredigt, um in seiner Zeit so richtig populär zu sein, dann würde sein Buch heute gar nicht existieren.
Er hätte Applaus bekommen, aber keinen langfristigen Wert geschaffen.
Exakt. Und oft definieren wir Erfolg ja durch sofortiges Feedback. Aber Jesaja lehrt uns hier, dass wahre Treue zu einer Aufgabe manchmal bedeutet, extrem unbeliebt und unverstanden zu bleiben. Weil man das Fundament für eine Zukunft legt, die man selbst vielleicht gar nicht mehr erlebt.
Für den heiligen Samen, richtig?
Genau. Dieser winzige grüne Trieb, der eines Tages aus dem verbrannten Stumpf wachsen wird.
Das ist so ein starkes Bild. Wenn wir das mal zusammenfassen, wir sind bei dieser falschen Sicherheit durch den irdischen König Usia gestartet, haben den Schock erlebt, als dieser Brückenpfeiler aufgetaucht ist, dann diese unverständlich massive Realität im Tempel, die Jesajas Ego zerschmettert hat, der Schmerz der Reinigung durch das Feuer und schließlich die Erkenntnis, dass echte Berufung manchmal heißt, in einer Welt voller verbrannter Stümpfe derjenige zu sein, der unbeirrbar für diesen einen unsichtbaren grünen Trieb der Zukunft arbeitet.
Das bringt es wirklich perfekt auf den Punkt.
Bevor du, lieber Hörer, jetzt gleich wieder in deinen Alltag startest, danken wir dir erstmal für deine Zeit bei diesem Deep Dive. Und wir wollen dich mit einem finalen Gedanken entlassen. Wir haben heute gesehen, wie Jesajas harte Wahrheiten seine eigene Generation verhärtet haben, aber eben die Basis für die Zukunft bildeten.
Ein wichtiges Vermächtnis.
Absolut. Und wenn wir heute in einer Kultur leben, die sofortigen Erfolg, virale Metriken und weichgespülte Botschaften belohnt, welche essentiellen, wirklich schwierigen Wahrheiten verschweigen wir gerade, nur weil sie keine schnellen, grünen Triebe produzieren?
Das ist die große Frage.
Sind wir als Gesellschaft vielleicht zu ängstlich geworden, diese Phase des verbrannten Stumpfes mal auszuhalten, um jemals wieder eine echte, tiefgreifende Transformation zu erleben? Denk mal drüber nach. Wir freuen uns riesig, wenn du beim nächsten Deep Dive wieder mit dabei bist, wenn wir ein neues Quellenmaterial aufschlüsseln. Bis dahin, mach's gut.
Ciao, bis zum nächsten Mal.